Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Was machen wir heute? Natürlich schalten wir nach Venedig. In wenigen Minuten. Anke Lewicke ist vor Ort und verfolgt die Filmfestspiele eines der wichtigsten Filmfestivals der Welt. Und einige wichtige Filme sind da ganz offensichtlich schon gelaufen. Anke wird uns sagen, wie es ihr bisher gefallen hat. Deutsche Filme spielen schon auch eine Rolle, wenn auch nicht im Wettbewerb. Bei uns wiederum spielen sie eine wichtige Rolle in dieser Ausgabe 50-50. Alles 50-50, eine deutsche Komödie mit Starbesetzung. Moritz Bleibtreu und Laura Tonke sind auch hier zu vernehmen. Timman Singer ist ein deutscher Regisseur, dreht Genrefilme, die eigentlich auch aus den USA kommen könnten. Also inzwischen hat er auch einen internationalen Ruhm, lief auf der Berlinale mit seinem neuen Film Cuckoo. Auch er ist hier zu hören. Und Thorsten Körn hat einen sehr berührenden Dokumentarfilm gemacht, Die unbeugsamen zwei. Guten Morgen, ihr Schönen. Auch über diesen Film werden wir reden. Also wieder volles Programm und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Am letzten Mittwoch sind sie losgegangen, die 81. Filmfestspiele von Venedig und damit auch das Schaulaufen für die Oscars. In schöner Regelmäßigkeit haben ja in den letzten Jahren Filme, die am Lido ihre Weltpremiere hatten, später auch den ein oder anderen Oscar gewonnen. Und in schöner Regelmäßigkeit ist auch Anke Lewicke für uns da und verfolgt das filmische Geschehen. Grüß dich erstmal, Anke. Ciao, hallo.
Hallo, lieber Knut. Ich wünsche mir, dass du nächstes Jahr mal wieder mit mir zum Lido kommst. Ich würde gerne neben dir hier sitzen und eine Sendung machen.
Anke, dann sag mir, würde ich auch mal gerne wieder machen. Stimmt, ist dann alles beim Alten, also so wie man Venedig kennt und letztlich als Festival ja auch sehr liebt.
Ja, es ist alles beim Alten. Ich sitze hier, wie, weiß ich nicht, seit 20 Jahren in dem Studio, wo sich nichts geändert hat. Dasselbe Tischchen, dasselbe Stühlchen. Ich kann immer noch rausgucken aus dem Fenster, sehe dann die Pressekonferenzen, wenn die Stars kommen. Und wenn ich jetzt aufstehen würde, würde ich auch durch das eine Fenster das Meer sehen, die Adria, Knut.
Anke, eröffnet wurde das Festival ja mit Tim Burton, mit Beetlejuice, Beetlejuice, der außer Konkurrenz läuft. Es handelt sich natürlich um eine Fortsetzung eines Klassiker, das kann man ja wirklich nicht anders sagen. 1988 spielte Michael Keaton diesen Poltergeist, der eine Familie aus dem Haus vertreiben soll. Ist er jetzt auch wieder dabei, also Michael Keaton?
Ja, Michael Keaton ist auch wieder dabei. Er hat auch immer noch seinen grün gestreiften Anzug an. Aber die grünen Haare, die er damals hatte, sind jetzt so ein bisschen grün-gräulich, muss ich dir sagen. Und er ist ja immer noch verliebt in Lydia. Lydia war ja die Tochter dieser Familie, die er vertreiben sollte. Und Lydia wurde von Winona Ryder gespielt damals und sie ist auch wieder dabei. Und die beiden begegnen sich jetzt im neuen Teil wieder in diesem Zwischenreich, wo die Toten oder besser die Untoten darauf warten, dass sie ins endgültige Jenseits befördert werden. Und ja, es macht einfach Spaß, dieses Horrorkabinett so zu sehen. Also die Toten sehen ja so aus wie zu ihrem Zeitpunkt des Todes. Also sie haben dann mal ein Beil im Kopf, ein Messer im Bauch oder einer wurde von Piranhas angeknabbert. Und die Piranhas zappeln immer noch daran. Also das ist einfach ein schöner Auftaktfilm gewesen, so einfach so Kindtop, wo es um nichts Großes geht und trotzdem geht es doch immer wieder um Gefühle, weil wenn man so Tim Burton sich das so anschaut, auch sein Beetlejuice ist so eine Horrorfigur wie der Willen, jemand, der eigentlich nur lieben und geliebt werden will und im Grunde werden diese ganzen schrägen Figuren in dem Film wieder ja, von den großen Gefühlen zusammengehalten. Also das hat große Freude gemacht und Tim Burton ist ja so ein Regie-Exzentriker, den ein Festival eben auch braucht.
Unbedingt. Der Film kommt auch bald nach Deutschland, also freue ich mich schon sehr drauf, Anke. Und wir haben ja immer so bei Festivals, also du jetzt in Venedig, diese schöne Aufgabe, Filme so quer zu lesen, so würde ich das mal nennen. Also dass man Filme auch in den Dialog setzt, dass man sie vergleicht. Was tut sich in dieser Hinsicht? Also wie interagieren die Filme vielleicht miteinander?
Ja, man kann ja schon sagen, dass Beetlejuice ein Wahnsinnscharakter ist. Und jetzt, nächste Woche, das ist natürlich der Film, auf den alle warten, läuft Joker 2 hier. Und Joker ist auch eine Wahnsinnsfigur. Und dann fragt man sich natürlich, wie der Wahnsinn des einen mit dem Wahnsinn des anderen korrespondiert. Darauf sind alle gespannt. Und ansonsten ist mir aufgefallen, Knut, dass hier viele Schauspielerinnen dabei sind, die schon eigentlich auf eine lange Karriere zurückblicken, die immer eigensinnige Figuren gespielt haben. Nehmen wir jetzt Julianne Moore oder Tilda Swinton. Sie laufen in dem neuen Film von Pedro Almodóvar, der am Montag Premiere hat. Aber Nicole Kidman ist auch dabei und Angelina Jolie. Und das sind ja immer wieder Schauspielerinnen, die so einen Spielraum sich erarbeitet haben, die sich ausprobieren. Und deshalb fand ich es so ganz schön, dass Sigourney Weaver zur Eröffnung hier ausgezeichnet wurde mit dem Ehrenlöwen. Und sie ist jetzt 75, sie hat diese tolle Ripley-Figur aus den Alien-Filmen erschaffen. Und vielleicht ist sie ja sowas wie ja, die Schwester, die ältere Schwester für diese ganzen anderen Schauspielerinnen, eine Art Vorkämpferin. Und hier in Venedig hat sie dann auch gesagt, dass es plötzlich endlich Rollen für ältere Schauspielerinnen gegeben hätte und dass sie nicht immer nur diese Klischeefiguren noch hätte geben müssen.
Suddenly, I think, suddenly they decided somehow in the world that older women could actually be play interesting characters and started writing a lot of older women characters. Suddenly we stopped being a joke and a mother-in-law. And we started to be real people, because actually a lot of our audience are real people.
Sigourney Weaver, also in Venedig ausgezeichnet, schon als erste Preisträgerin, wenn man so will. Und Anke, du hast ja schon interessante Frauenfiguren genannt. Maria ist eine dieser Frauenfiguren mit Angelina Jolie, ein Film von Pablo Larraín. Der hatte schon Premiere und was man so hört, klingt total positiv.
Ja, mich hat der Film auch beeindruckt. Also man muss ihn sich vielleicht vorstellen wie ein Requiem, eine Einsamkeitsstudie. Es sind die letzten paar Wochen von Maria Callas und ich finde das einfach schon sehr eindrücklich, wie Angelina Jolie so sehr zurückhaltend spielt, eigentlich ein Medium ist für das, was Maria Callas alles erlebt hat. Und der Film ist unheimlich gut geschrieben, also er hat so viele, man könnte ihn auch als Kurzfilm bezeichnen. Mhm. Also so viele Episoden stehen für sich. Also wenn sie zum Beispiel auf Onassis trifft oder auf Kennedy und sie dann zu Kennedy sagt, wir kommen aber überall rein, aber nirgends so wieder raus. Und dann auch, wie die Fans mit ihr eben wieder umgegangen sind. Also dass sie eigentlich immer nur die Schwachstellen gesucht haben. Ah, ich hatte eine Karte, aber sie haben dann das Konzert abgesagt. Das sind so ganz kleine Szenen, die eine große Wucht haben. Und ich finde, man kriegt wirklich einen Eindruck von der Einsamkeit, die Maria Callas in ihren letzten Jahren hatte.
Also Jackie Onassis hatten wir. Wir hatten von ihm natürlich das Porträt Spencer, also von Lady Diana. Und jetzt mit Maria ist so eine Trilogie abgeschlossen, auch über einsame, berühmte Frauen. Kommen wir zum anderen Frauenfilm, Baby Girl mit Nicole Kidman in der Hauptrolle. Der kam dann offenbar nicht so gut an, habe ich das Gefühl.
Ja, der kam nicht so gut an. Aber das Setting ist erstmal ganz interessant. Also Nicole Kidman spielt eine ja, sehr erfolgreiche Geschäftsfrau. Und sie ist so in so einem Business für Roboter tätig, also Roboter, die Menschenarbeit übernehmen. Sie ist glücklich verheiratet mit Antonio Banderas Familie, aber das ganze Umfeld ist so steril. Und dann gibt es so eine verhängnisvolle Affäre mit einem jungen Praktikanten und das wird so eine SM-Geschichte, so Abhängigkeit. Und ich finde da, wie diese Sexualität und Abhängigkeit dargestellt wird, da hat der Film dann schon was von 50 Shades of Grey. Also ich muss Nicole Kidman wirklich nicht auf allen Vieren sehen, wie sie eine Milchschüssel ausleckt. Also das fand ich dann so ein bisschen schade, aber trotzdem kann ich verstehen, dass das Festival diesen Film eingeladen hat und nicht von der Bettkante geschubst hat. Diesen Karlauer musste ich jetzt mal bringen. Ja,
danke. Danke auch dafür. Wir bleiben in Venedig. Anke Dewicke ist für uns vor Ort und hat schon erste Eindrücke geschildert vom internationalen Geschehen. Liebe Anke, im Wettbewerb läuft kein deutscher Film, aber das deutsche Filmschaffen macht schon auf sich aufmerksam. Unter anderem mit einem mit großer Spannung erwarteten Dokumentarfilm Riefenstahl von Andres Feil, einer der ganz großen deutschen Dokumentarfilm- und Spielfilmregisseure. Anke, und Venedig scheint ja wirklich der richtige Ort für diesen Film zu sein. Es geht um Hitlers Lieblingsregisseurin, die gern gesehen war bei diesem Festival, die auch ausgezeichnet wurde mit dem Coppa Mussolini für ihren Olympiafilm. Also es gibt natürlich über diese Frau, über ihre Verstrickungen, über ihre Unterstützung des Naziregimes sehr viele Filme, sehr viele Bücher. Was ist jetzt neu an diesem Film von Andres Feil?
Ja, was neu ist, die Produzentin ist ja Sandra Maischberger und die hat vor vielen Jahren mal ein Interview mit Leni Riefenstahl gemacht und hat gespürt, dass sie nicht weitergekommen ist und ist dann aber dran geblieben und hat eben damals erfahren, dass Leni Riefenstahl ein Riesenarchiv hat. Und sie hatte dann zum ersten Mal Zugriff auf dieses Archiv. Und was sie da gefunden haben, also das sind 700 Kisten gefüllt mit Filmrollen, 50.000 Fotografien, private, berufliche Korrespondenz, Kalender und. Und Andres Feil hat dann hier auch auf der Pressekonferenz in Venedig gesagt, dass sich alles anzuschauen, das sei eigentlich auch eine Reise in die Hölle gewesen. Und die ganze Zeit habe die Frage in dem Raum gestanden, ob die gewiefte Manipulatorin Leni Riefenstahl nicht auch den Nachlass manipuliert hat. Und deshalb haben die so eine detektivische Arbeit gemacht. Also sie haben nach Indizien, Widersprüchen, so kleinen Beweisen gesucht, um diese Verdrängungsmaschinerie zum Stocken zu bringen.
Anke, man fragt sich natürlich, ist dieser Versuch aufgegangen? Sie war eine Meisterin der Lebenslügen und möglicherweise auch in ihrem Archiv hat sie die Lügen gehortet. Werden die da in irgendeiner Weise entlarvt?
Ja, ich finde das ganz spannend. Also der Film entwickelt sich immer mehr zu einem filmischen Kreuzverhör und zwar mit ihrem eigenen Material. Also in Talkshows redete Riefenstahl ja immer davon, dass sie ja nur den schönen Körper habe ausstellen wollte, den perfekten Körper. Aber von der Rassenlehre der Nationalsozialisten habe sie ja nichts gewusst. Und dann wird einfach mal eine Szene aus Triumph des Willens gezeigt, wo Rudolf Hess eben über diese Rassenlehre spricht. Also, und wenn man das so sieht, dieses hätte ja auch schon viel früher in den Talkshows mal stattfinden können, wo Leni Riefenstahl immer wieder ihre Unschuld beteuert hat. Also man hätte sie schon damals mit dem Material einfach mal konfrontieren können. Das wurde nie gemacht. Also der Film nimmt eigentlich auch immer wieder die Bundesrepublik ins Kreuzverhör. Warum man so lange so fasziniert von ihr war. Und dann gibt es aber den großen Fundknut und das sind Kassetten, Audiokassetten, die sie aufgenommen hat von Telefonaten. Und das sind häufig Telefonate nach den Talkshows gewesen, wo dann eben ja Fans von ihr anrufen, Altnazis und wo in ihren Antworten eben rauskommt, dass sie nach wie vor eine Nationalsozialistin ist, dass sich das nie geändert hat. Sie sagt dann auch so einen Satz, so sinngemäß, ja, das deutsche Volk habe ja schon mal bewiesen, dass es Anstand habe. Also und das sind genau die Sätze, mit denen der Film Leni Riefenstahl ihre Lügen und Verdrängung endgültig dekonstruiert.
Von Andres Feil, auch in Deutschland natürlich dann im Kino zu sehen. Ein anderer Regisseur hat auch seinen Film vorgestellt, seinen neuen Film, nämlich Tim Fehlbaum, von dem stammt ja also dieser großartige Film Hell, das war sein Debüt und hat auf eindrückliche Weise gezeigt, dass er ein hervorragender Genre-Regisseur ist. Anke, jetzt sein neuer Film September 5 über die Geiselnahme 11 israelischer Sportler durch eine palästinensische Terrorgruppe, lief in Venedig in der Sektion Orizzonti. Anke, was hat ihn jetzt an diesem Stoff interessiert?
Ja, da kann man wieder so eine Korrespondenz dann doch zu dem Riefenstahl-Film entdecken, weil Riefenstahl hat ja die Verantwortung für ihre Bilder immer abgelehnt. Und hier geht es eben auch auf eine ganz andere Art und Weise um die Verantwortung, die man als Bildermacher hat. Also Tim Fehlbaum hat eben die Perspektive der Sportreporter eingenommen, die damals vom ABC-Fernsehen da waren und die quasi zum ersten Mal in der Geschichte des Fernsehens live einen Terrorakt übertragen hat. Und das war die Perspektive, die ihn besonders interessiert hat.
Gleichzeitig ermöglicht es eben auch diesen Fokus auf den medialen Apparat. Und das ist ein Thema, zu dem ich persönlich mich sehr viel mehr Bezug habe. Ich bin selber Medienschaffender auf eine Art und diese ganzen Fragen, mit denen diese, wie berichtet man über sowas und so, das ist etwas, wo ich dachte, das ist vielleicht etwas, worüber ich mehr und auch eher qualifiziert bin, dazu etwas zu erzählen.
Ja, und man ist dann mit den Reportern in diesem Studio, die natürlich ihre Chance wittern. Das Nachrichtenteam ist nicht da. Damals waren fast 1 Milliarde Zuschauer vor dem Fernseher und sie zeigen dann zum Beispiel auch, wie die Polizei ins Olympiadorf stürmt, oben auf den Dächern versucht, eben in die Wohnung, wo die Geiseln sitzen, reinzukommen. Und dann bekommen sie aber mit, durch ihre eigene Kamera, dass die Geiselnehmer genau diese Szene eben auch im Fernsehen verfolgen und deshalb wissen, was die Polizei vorhat. Und das sind genau die Punkte, die Tim Fehlbaum sucht. Welche Verantwortung hast du? Was kannst du manipulieren? Also das sind so Moral- ethische Fragen, die eigentlich heute auch noch von Relevanz sind.
In dem Film Hell von Tim Fehlbaum, ein weiterer deutscher Film am Lido, wenn auch nicht in der Konkurrenz. Wir haben gehört, ein hochbrisantes und ein sehr aktuelles Thema. Anke, ich danke dir ganz herzlich für diese ersten Eindrücke aus Venedig. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und bin dann sehr gespannt. Am kommenden Samstag wirst du ja dann hier deinen Goldenen Löwen verleihen. Also da wird noch einiges kommen und du hast die freie Wahl dann am kommenden Samstag bei uns. Danke dir sehr. Tschüss.
Tschö, den Goldenen Löwen kriegst natürlich du. Arrivederci.
Ciao, danke. Jetzt läuft an ein Film, der bei der Berlinale schon gefeiert wurde, weil es immer toll ist, wenn deutsche Regisseure oder Regisseurinnen sich mit Genre-Kino beschäftigen. Wenn man merkt, die haben wahnsinnig viel gesehen, die kennen irgendwie alles wahrscheinlich, was das Genre ausmacht und können es auf eine sehr kreative Weise für sich persönlich umsetzen. Cuckoo heißt dieser Film und das ist ja eigentlich ein amerikanischer Film. Also alles, was man da sieht, wirkt auf mich wirklich wie ein richtig toller amerikanischer Independent-Genre-Film, vielleicht ein Horrorfilm. Ist es auf jeden Fall von einem deutschen Regisseur und das betone ich nochmal, sein zweiter Film nach Luz, das war der erste. Jetzt also Cuckoo, Tilman Singer ist bei uns. Herzlich willkommen, Tilman. Schön, dass du da bist.
Hallo, hallo. Schön, hier zu sein.
Wie war das bei der Berlinale? Also das war ja so eine ganz besondere Aufführung, nicht so eine Special-Gala, glaube ich auch. Und da war richtig was los. Roter Teppich mit den Stars, mit denen du gearbeitet hast.
Roter Teppich, alles drum und dran. Und ein riesiger Saal. Da waren irgendwie 1800 Leute drin. Ein paar Mal, glaube ich, haben sie es ausverkauft. Mhm. Das war eine große Nummer, ja. Also. Berlinale und Premiere. Ich finde Premieren immer ganz furchtbar. Also, so schön es auch ist und so schön es auch ist, einen Film fertiggestellt zu haben, es ist einfach nervenaufreibend. Ja. Und ich kann gar nicht klar denken, bevor der Film gelaufen ist. So danach fällt es langsam ab und dann kann man so langsam genießen, während man so auf der Premierenparty trinkt. Ja.
dann
kommt so langsam die Freude.
Woher kommt bei dir dieses Interesse? Ich habe es ja schon gesagt, also es ist, wenn man so will, auch ein klassischer Horrorfilm, könnte auch eine andere Genre-Muster finden, aber ich mag das, ich finde das schön, wenn Leute sowas sich hernehmen und eben sich anverwandeln. Aber woher kommt das bei dir?
Mein Leben lang mag ich Horrorfilme und Gruselgeschichten, seitdem ich Kind bin. Also lang bevor ich sie sehen durfte. Mhm. Ich weiß nicht, woher die Faszination kommt. Ich finde, viele Kinder haben das. Ne? Mhm. Die Faszination mit dem Makabren und mit dem Tod und dem Verderben und so. Das hat bestimmt was damit zu tun, dass wir gerne unsere Grenzen austesten. Mhm. Und ich finde, der Horrorfilm ist ein dankbares Genre, in dem man viel schnell, intensiv erzählen kann, aber auch Abkürzungen nehmen kann, weil dem Publikum eben die Abkürzungen klar sind, so wie irgendwelche Wesen funktionieren oder wie Vampire funktionieren. Mhm. Wir haben keine Vampire, aber
die Muster sind irgendwie klar.
Die Muster
sind
klar. Man hat
so eine Vertrautheit damit.
Ja,
ganz klar. Also was du sagst, ja klar, Kinder mögen ja auch dieses wohlige Erschaudern, dieses, man weiß ja, man ist zu Hause, man ist geschützt, dann liest man den Struwwelpeter und lauter Leute über den Jordan gehen auf grausamste Weise und fühlt sich eigentlich ganz wohl dabei. Das ist völlig klar. Eine Reise beschreibst ja du in diesem Film, also wir haben Hunter Schäfer als Hauptdarsteller, natürlich toll, sie ist ein Riesenstar, als Gretchen, Euphoria durch die Serie, denke ich, kennen die wirklich sehr, sehr viele Leute. War es eigentlich schwer, die zu bekommen, den Bibelmarkt?
Nein. Wir haben sie nämlich bekommen, bevor sie so richtig explodiert ist. Ah, okay. Also sie hätte es vielleicht auch so gemacht. Hunter und ich haben uns wahnsinnig gut angefreundet dann über die Zeit. Sie musste allerdings fast 2 Jahre warten, bis wir gedreht haben, weil Covid passiert ist. Und ich habe sie kurz vor oder so, als die Grenzen zugemacht wurden, da wollte ich eigentlich nach Los Angeles fliegen zum Casting und das ging dann nicht mehr. Und dann mussten alle tapen, was so ein bisschen nervig ist. Aber als ich Hunters Tape bekommen habe, war die Sache klar.
Ja. Also sie spielt so eine 16-, 17-Jährige in dem Alter. Und ich finde, es ist eine ganz wunderbare Figur, auch wie sie spielt. Sie ist einerseits verletzlich, aber sie hat doch was Verletzendes. Also sie hat so was Spitzes, so was Kantiges. So. Und das spielt sie hervorragend. Also sie scheint die Figur wirklich für sich auch sehr angenommen zu haben. Weil ihr
total. Nah? Sie hat mir auch so eine Notiz, so wie so einen kleinen Brief geschrieben, wie wichtig ihr die Geschichte ist oder wie wichtig sie, die Geschichte sich für sie anfühlt. Was sie in der Geschichte gesehen hat, und ich will jetzt keine Worte in den Mund legen, das ist auch natürlich zwischen uns beiden, das war gar nicht genau das, was ich drin sehe, aber darum geht es ja auch. Mhm. Ne? Das ist das Schöne daran.
Dass jeder was sieht. Jeder sieht ja was
Eigenes. Genau, also genau. Ich würde auch niemals einfach so einen Erklärschlüssel geben zu, so versteht ihr bitte den Film. Aber du hast recht, ich finde auch in einem Film, ohne jetzt zu interpretieren, geht es ja so um Verletzlichkeit und Verletzen, andere verletzen und wie man sich in einer Familie symbolisch oder ne, in so einem Familienensemble gegenseitig verletzen kann.
Und diese Gretchen übrigens, sie rennt auch ständig gegen irgendwelche Wände oder Gläser oder irgendwelche Scheiben und wird immer getackert und so. Also das ist schon auch ganz buchstäblich hier zu verstehen.
Ja, solche Over-the-Top-Symbolik und Metaphorik mag ich sehr gerne.
Alles drin. Es ist eine Reise. Sie reist mit ihrem Vater, der neuen Frau des Vaters und ihrer Stiefschwester. Das ist ein kleines Mädchen, das nicht spricht. Auch eine sehr schöne poetische Figur, finde ich. Also gemeinsam aus den USA geht's nach Deutschland. Ausgerechnet und auch noch in die Alpen.
Ach, das
und da hast du so Bilder gefunden. Ich glaube, dass das alles schon irgendwie auch konstruiert, gedreht wurde, soweit ich weiß, in Nordrhein-Westfalen. Oder wart ihr auch mal in Alpen?
Nordrhein-Westfalen und in Hessen, wo es hügelig ist, aber nicht bergig.
Aber das sieht alles schon sehr eindrucksvoll aus. Und mich dann, wenn wir über Genre reden, erinnert es dann so an diese Orte, die Hitchcock so liebte. Der liebt ja so besondere, auch touristische Orte, wo viele Leute auch so sind. Mhm. Und so. Also, das ist so ein Entree dann zu diesem Ressort offenbar in Bayern. Also, warum diese Reise? Warum schickst du die Amerikanerin ausgerichtet ins tiefe Bayern?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gehören viele Sachen zu. Ich bin gerne in den Bergen. Ich bin auch gerne in Bayern in den Bergen. Mhm. Und immer wenn ich die Berge besuche, dann passiert irgendwas mit mir. Ich habe immer das Gefühl, ich brauche so eine Woche, um die Landschaft überhaupt zu verstehen, die Dramatik der Landschaft überhaupt sehen zu können. Und dann irgendwann kann ich die sehen und kann das auch genießen und es ist so ein Zustand aus, so wie Horrorfilm gucken, es ist so ein Zustand aus, da ist irgendwie aufwühlend, aber auch beruhigend und dann eine Woche später ungefähr, dann wird es irgendwann zu viel, dann muss man auch wieder abhauen.
Dann reicht es auch über.
Und ich glaube, das hat mich ziemlich, das fasziniert mich daran und es ist so ein Gebirge oder ein vermeintliches, ist so eine gute Arena für so einen Film. Da kannst du nicht einfach ausbrechen, über die Berge kannst du nicht hinwegschauen und so. Zu guter Letzt stellt sich die ganze Welt dank dem US-amerikanischen Film Deutschland so vor.
Ja,
alles ist Bayern und alles ist Berge.
Die werden bedient. Die kriegen das. Sie fährt dahin und damit spielst du ja auf, weil du gerade sagst, man verwandelt sich dort auch. Also für sie ist es ja auch ein absoluter Kulturschock. Also sie kommt aus den USA, sie ist dann plötzlich da. Auch nochmal im abgelegenen Ort, ganz besonders abgelegen und eingeschlossen in diesem merkwürdigen Ressort, wo wir ja schon schnell merken, da stimmt irgendwas nicht. Wenn wir jetzt nicht sagen, was es ist. Aber es liegt eben daran, dass Dan Stevens, ein toller Schauspieler, den kennen wir auch aus Ich bin dein Mensch. Also so unfassbar clean und freundlich, wie der ist, da kann das irgendwie nicht in Ordnung sein. Das merkt man von Anfang an.
Nein,
auch er hatte offensichtlich sehr viel Spaß, einen schleimigen, widerwärtig, ekelhaft freundlichen Typen zu spielen.
Mhm.
Wie war das mit ihm?
Na, also ich liebe Dan über alles und ich bin so froh, dass er an Bord gekommen ist. Dan hatte, die Rolle war eigentlich für einen 60-Jährigen geschrieben und Dan hat mir aber gesagt, der muss nicht 60 sein, der kann so alt sein wie ich, um die 40. Und Dan hatte eine Vorlage in seinem Kopf von einer deutschen Person, die wohl sehr wohlhabend ist, aber irgendwie auch ziemlich esoterisch. Die hat er mir beschrieben, wie sie irgendwie, ich glaube, barfuß durch Tibet läuft wochenlang oder so und wie die Person mit Menschen interagiert. Und ich fand das so herrlich. Und wir haben uns köstlich amüsiert in dem Gespräch. Es war ziemlich schnell klar, dass Dan das spielen muss.
Unbedingt, man braucht auch gegenüber von Hunter Schäfer dann ein besonders starkes Gewicht, weil die auch so ein Charisma hat. Also die beiden, die schenken sich dann auch nichts, werden wir nicht verraten. Kuckuck, der neue Film von Tilman Singer, jetzt im Kino zu sehen. Und Tilman, wir haben ja schon einiges von der Konstellation beschrieben. Wir können jetzt zumindest diesen Kuckuck mal aufgreifen, den Kuckuck. Denn auch das ist ja irgendwie ein Märchentier, ist ein märchenhafter Klang im großen, dunklen Wald. Der Kuckuck kommt auch vor. Man kann ja schon mal andeuten zumindest, dass er clever ist, dass er smart ist, wissen wir alle, der Kuckuck, und dass er im anderen Leute die Arbeit machen lässt.
Mhm.
So, das ist ja vielleicht doch ein Motiv, dass du nicht, du sagst ja schon alles sehr bewusst, hier doch ganz klar eingezogen hast.
Ja, absolut. Ich habe als Kind schon gelernt, dass der Kuckuck seine Eier in fremde Nester legt und die von anderen Vogelarten großziehen lässt. Aber ich habe vergessen, wie krass das ist. Und irgendwann habe ich dann, als ich so meinen Film vorher, Loose, fertiggestellt habe, da haben wir gerade gemischt. Um die Zeit habe ich schon an das nächste Buch gedacht und habe irgendwann auf der BBC eine Doc gesehen über die Kuckus in England, wie sie Weed Warbler Neste, das sind so kleine Vögel, infiltrieren und da ihre Eier reinlegen. Und dann von Attenborough moderiert ist das falsche Wort, aber gesprochen. Und dann gab es diesen Moment, der mich sehr bewegt hat, wo man diese kleinen Wirtseltern beobachtet hat, die so ein Kuckucksküken füttern, das schon fast nicht mehr ins Nest passt, so groß ist das geworden. Und die müssen irgendwie so auf dem Nestrand sitzen, um da überhaupt an den Mund zu kommen von dem Küken. Und die hören aber nicht auf. Die machen weiter. Das hat mich bewegt. Und dann
das merke ich, den Mann, das kannst du so genau erzählen.
Ja, dann habe ich recherchiert, warum das? Warum, also ist ja ganz offensichtlich. Ja. Klar, die Eier sehen ganz ähnlich aus wie die Eier von den Wirtseltern. Aber warum dann dieses Küken noch gefüttert wird? Ja. Eine Hypothese ist, dass die ständig ihre Nester verlassen würden, wenn sie irgendwas komisch fänden. Und dass es evolutionär mehr Sinn ergibt, es einfach durchzuziehen. Das fand ich irgendwie wahnsinnig bemerkenswert. Und dann kamen sofort irgendwelche Gefühle. Und dann dachte ich mir, okay, wie projiziere ich das jetzt auf Menschen?
Wir werden das jetzt nicht weiter vertiefen, weil das wäre jetzt der fetteste Spoiler überhaupt. Aber wir können ja sagen, dieses Resort, das hat auch eine richtige Eingangshalle, da gibt es eine Rezeption, da arbeitet ja dann eine Zeit lang auch Gretchen und so. Dahinter lauert noch eine andere Wirklichkeit. Das kann man sagen, das gehört auch zum Genre. Da ist noch was anderes und es hat vielleicht auch zu tun mit Kuckuck und Zucht und was auch immer.
Ja. Weiß.
Lassen wir jetzt mal so stehen, aber was ich wirklich schon auch reizvoll finde, ist, wir haben darüber schon ein bisschen gesprochen, all diese Elemente, also dass Leute da hinkommen, dem wird auch ganz schnell schlecht übrigens, kann man auch sagen, ne? Es ist nicht der beste Ort.
Fangen alle an zu kotzen.
Ja, ganz klar. Es ist nicht der beste Ort, um sich gut zu erholen. Dann sind so Autofahrten und so, das hat wirklich so einen wohligen Schauer dann immer wieder so für mich gehabt, wo ich mir dachte, da waren alle mit sehr viel Freude dabei, aber es gibt doch trotzdem noch ein tieferes Motiv. Mhm. Denn zum Beispiel diese beiden Schwestern, die sich ja überhaupt nicht verstehen, keine Mädchen spricht ja auch gar nicht, die große Hass, ja, die Gretchen am Anfang, da entwickelt sich doch, finde ich, eine sehr innige, schöne Beziehung, wie man überhaupt sagen kann. Es ist vielleicht, neben allem Horror, auch ein Film über Erfindung von Familie. Eine gute Familie ist ja immer auch eine kreative Erfindung. Mhm. Vielleicht ist das so der Untergrund.
Ja, du hast nichts Falsches gesagt. So wie ich das sehe. Es steht mir ja nicht mehr richtig zu sagen, worum es geht. Aber ich kann sagen, was mir wichtig war mit diesem Film, und das hat auch was mit der Zeit zu tun, als ich den geschrieben habe. Denn zu der Zeit sind sehr gute Horrorfilme rausgekommen, so um die Zeit. Zum Beispiel Hereditary, den fand ich super.
Ja.
Und die sind aber wirklich so Spiralen, die immer tiefer gehen. Es wird immer schlimmer und du wirst auch zurückgelassen mit dem absoluten Untergang. Und ich wollte was machen, was sich nicht so nur in eine Richtung entwickelt, sondern was so ein bisschen bittersweet rauskommt. Aber
Es gibt ja eine Liebesgeschichte auch, eine schöne, eine sehr schöne.
Es gibt eine Liebesgeschichte.
Eine queere Liebesgeschichte und ich denke mir, das war auch Hunter sehr wichtig, Hunter Schäfer, weil sie auch eine Aktivistin ist, also für LGBT-Rechte. Also war das auch für sie so ein Geschenk? Ist eher so eine Geschichte?
Darüber haben wir wenig gesprochen. Es gibt eine queere, kurze Liebesgeschichte da drin, die ist auch wichtig. Bei mir ging es mehr um die Energien von Personen. Mhm. Weniger darum, dass es da eine gleichgeschlechtliche Liebe gibt, sondern dass es da eine feminine Energie gibt, die sich findet. Ja. Denn das Feminine und Maskuline ist sehr interessant und im Austausch und im Konflikt in dem Film, finde ich.
Ja, das kann man wohl so sagen. Sofort noch mal passende Szenen eingedreht auf 35 mm. Stimmt das? Ja?
Ja.
Warum hast du dir so Mühe gemacht?
Ich kenne nichts anderes tatsächlich. Also nee, das stimmt nicht. Ich habe vorher noch nicht auf 35 mm langen Film gemacht. Vorher haben wir immer auf 16 drehen dürfen. Ich sage gar nicht müssen, weil ich das Format total schätze. Wir wollten jetzt aber 35 drehen, sonst hätte man in den weiten Einstellungen wenig gesehen, weil da nicht so viel scharfe Informationen ankommt. Das auf Film drehen habe ich glücklicherweise in der Kunsthochschule für Medien in Köln gelernt. Seitdem nichts anderes gemacht, weil ich diesen Prozess schätze. Mhm. Also, dass du dich nicht selber permanent kontrollieren kannst. Du hast da keinen großen Monitor am Set, wo dir genau angezeigt wird, eigentlich, wie der Film später aussieht. Mhm. Sondern deine Kameraperson muss Licht messen, das müssen alle, aber auch abschätzen. Wie wird das wohl später aussehen? Und darüber hinaus stellt sich so eine Körperlichkeit ein, die man nicht digital simulieren kann, meiner Meinung nach.
Und das ergibt dann eben diesen schönen, ich habe Hitchcock schon erwähnt, ich kann doch Kubrick nehmen zum Beispiel mit, finde ich, ne? Also ja, ganz klar.
Du kannst gern weiter, sag ich ja auch sagen, okay. Hau raus.
Shining, also dieses Hotel zum Beispiel.
Ja, daran, klar.
Also dieser sympathisch altmodische Look entsteht eben auf diese Weise. Geht das auch so weiter mit dir oder machst du jetzt immer so was ganz Hartes, so Berliner Schule oder eine Erbschaft der Berliner Schule, schwarz-weiß, also, so?
Ich glaube, so der Stil, die Macher, die liegt mir, die ist irgendwie so aus mir erwachsen und hat sich auch organisch so gebildet und der gehe ich auf jeden Fall nach. Was so die Genres anbetrifft oder Sprachen oder Welten, da bin ich ganz offen.
Werden wir sehen, wie es weitergeht. Aha. Jetzt haben wir aber erstmal deinen Horrorfilm mit sehr viel Liebe gemacht, mit tollen Darstellern und Darstellerinnen und mit einer sehr angenehmen Beunruhigung, Irritation, die von diesem Film ausgeht. Die nimmt man natürlich mit nach Hause, wenn man Kuckuck gesehen hat, der Film von Till Mansinger. Ich danke dir ganz herzlich.
Vielen Dank.
Klare Kommunikation ist das Wichtigste.
Sie machen alles schön getrennt.
Mit wem gehe ich jetzt mit?
Vermeiden Sie Missverständnisse.
Hallo, er kann doch schwimmen.
Er kann doch schwimmen.
Alles 50-50, zwei gutgestellte Juristen, Andi und Marion, gespielt von Moritz Bleibtreu und von Laura Tonke, haben sich schon vor längerer Zeit getrennt, haben ein gemeinsames Kind, reisen jetzt zusammen in den Urlaub und glauben, alles bestens geregelt zu haben. Alles wird geteilt, alles 50-50. Das ist die neue Komödie von Alireza Golafschan, der ja schon so glänzende Komödien gemacht hat wie Goldfische und JGA, Jasmin, Gina und Anna. Das ist eine sommerliche Komödie, die aber durchaus Untiefen hat und eine Ernsthaftigkeit, die zu tun hat mit dem Thema, eben mit Erziehungsfragen. Ich konnte mich unterhalten mit den beiden Hauptdarstellern, mit Moritz Bleibtreu und Laura Tonke, über diese flirrende Erziehungskomödie unter der gleißenden Sonne von Italien.
Er ist für mich einer der ganz großen deutschen Komödienregisseure, hat wirklich Neuland betreten, auch mit seinen Filmen, schafft es, Komödiantisches und sehr Ernsthaftes miteinander zu verbinden, Alireza Golafschan. Und der hat sich jetzt bei seinem dritten Film wahrscheinlich mal überlegt, ich schnapp mir zwei der beliebtesten deutschen Schauspieler, wir fliegen nach Italien, machen uns eine richtig schöne Zeit und dann drehen wir auch noch einen Film dort, der auch zu tun hat natürlich mit dieser besonderen sommerlichen Atmosphäre. Dieser Film heißt Alles 50-50 und führt eben ein Paar des deutschen Films zusammen, das mit komödiantischer Leidenschaft dabei ist. Laura Tonke und Moritz Bleibtreu, schön, euch zu sehen. Hallo, hallo.
Oh, wie schön, Knut, hallo.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Stimmt das so ein bisschen, wenn man so ein Drehbuch bekommt, und das ist bei ihm ja immer wunderbar geschrieben, schönen Pointen, schönen Dialogen, dass man trotzdem mal guckt, ach, das ist in Italien und offenbar die ganze Zeit, wir sind ansonsten immer in Italien und das könnte dann besonders Spaß machen?
Also ich gebe zu, bei mir ist es tatsächlich gar kein Argument. Ich denke mir immer, ich fahre dann lieber mit dem Geld, was ich verdiene, alleine in Ruhe in Urlaub, als das so zu verbinden. Wie ist es bei dir?
Ich sehe das ähnlich wie Laura. Bei mir ist es, also ich, ohne Entwicklung auch, ne? Also früher fand ich das voll geil. Also ich weiß noch, so früher, ja hier, keine Ahnung, 6 Wochen Mongolei, Südamerika, Papa. Das fand ich schon toll, die Reiserei. Aber mittlerweile sehe ich es eigentlich genauso wie Laura, ist eigentlich nur hinderlich. Weil in dem Moment, wo man Familie hat, wenn man Kinder hat, wenn man, egal was, dann bist du da irgendwo in Thailand und hängst du da 8 Wochen. Also für mich ist es mittlerweile ein Negativ-Argument.
Gut, ihr habt also dann trotzdem zugesagt, aus offensichtlich anderen Gründen. Und welche Gründe wären es denn gewesen? Warum?
Bei mir war es tatsächlich Alireza. Ich wollte tatsächlich mit ihm arbeiten und dann ist es natürlich immer besonders schön, wenn man angefragt wird von jemandem, den man eh schon gut findet.
Geht mir ganz genauso. Also ich bin eh jemand, der, klar, ich lese gerne Drehbücher, aber noch viel wichtiger ist dann immer auch so, glaube ich, die Begegnung, die erste mit dem Regisseur. Und da war es auch sofort um mich geschehen. Also so wie seine Intelligenz, auch sein erzählerisches Können, als aber auch wirklich seine Persönlichkeit. Das war, ich habe den einfach sofort gemocht. Ich fand den einfach auch sofort toll. Ich habe mich ins Auto gesetzt, habe gesagt, ja, finde ich geil, mache ich.
Jetzt führt ihr hier also das Paar zusammen, das ist Marion und Andi. Die beiden hatten mal eine bessere Zeit, das kann man schon deutlich sagen. Die waren mal zusammen, haben ja auch ein Kind. 11 Jahre alt ist der Junge inzwischen, der Milan, und haben sich aber getrennt. Und da sie beide Juristen sind, das ist ja schon mal die komische Voraussetzung, denken die offensichtlich, man kann alles regeln. Also das menschliche Zusammenleben lässt sich regeln, kann man auch Gesetzen unterwerfen. Und haben Sie das Gefühl, mit alles 50-50, haben Sie Ihr Leben auch total gut geregelt als getrenntes Paar?
Absolut. Vor allen Dingen, glaube ich, Marion ist da so die treibende Kraft gewesen. Kontrolle ist, glaube ich, da das große Thema in ihrem Leben, wenn man das mal so ganz psychologisch betrachtet. Kontrolle, und man kann es kontrollieren. Und es ist auch gut für alle. Es ist auch gut für Andi. und gut für das Kind.
Ja, die Bestätigung auch. Ne? Das, man erfährt ja auch eine gewisse Bestätigung dann auch. Einfach weil man sich der Sache so minutiös gewidmet hat und jetzt genau gesagt hat, du hast es so gemacht, ich habe es so gemacht, wir haben es genau getrennt. Und deswegen ist es irgendwie so, gibt einem das so eine Bestätigung, ne? Dass man es auch so richtig macht und gut angeht und so. Und es ist halt gut und richtig. Und dann lässt man aber unter Umständen vielleicht das ein oder andere Emotionale auf dem Wege liegen.
Und zwar denke ich mir unbewusst und dann doch vielleicht wieder ein bisschen bewusst, nämlich mit diesen ganzen Regeln verdrängen sie ja auch die Problematik, dass es eben nicht einfach ist, sich zu trennen. Es ist nicht einfach für das Kind, mit zu Trennungseltern zu leben. Und dieses Gefühl zu haben, wir haben ja ein Regelwerk aufgestellt, das enthebt sie auch ein bisschen der Verantwortung, glaube ich, emotional über den Jungen wirklich nachzudenken.
Genau, ich glaube auch, man verliert dann da darüber hinaus, man verliert praktisch die Sicht auf das Kind, auf das Eigentliche, wenn ich jetzt, würde ich mal sagen, das ist das Eigentliche, weil in der Trennung das Kind leidet am meisten. Und ich glaube, man denkt dann mit diesem Kontrollierten, hat man alles im Griff und dann verliert man aber eigentlich das Wesentliche. Sozusagen, ich finde ja auch irgendwie, das ist die Liebe. Also auch gerade bei Marion habe ich das Gefühl, sie will so viel kontrollieren, dass sie gar nicht ihr Kind mehr sieht.
Die Trailer-Szene, die ist wunderschön geschrieben und fasst den ganzen Film eigentlich zusammen, wo wir ankommen. Und er bleibt in der Mitte sitzen, du gehst nach links, ich gehe nach rechts und er sagt, und wo gehe ich hin? Wo du siehst, ja, er hat super geschafft für euch, ganz tolle Mittel und Wege zu finden, euer Leben so zu leben, wie euer Leben jetzt gut funktioniert. Aber da in der Mitte, da sitzt, also das ist eh was, muss man auch wirklich Alireza nochmal ein großes Kompliment machen. Der hat es auch wirklich geschafft, ein Buch zu schreiben und auch Bilder zu finden in der Geschichte, wo ich wirklich, wirklich erst nach Wochen so gesagt habe, sag mal, der Kleine, ich will es gar nicht sagen, aber das ist mir gar nicht aufgefallen, wie schlau. Und guck mal, hier noch eine Metapher und guck mal die Lücke. Und dann, also sag mal, das ist ja richtig gut. So, weißt du, so, also voll, ganz toll. Was ja toll ist, ne? Dass man dann während der Arbeit nochmal überrascht wird und so sagt, boah, der ist einfach richtig gut, der ist richtig schlau.
Das ist ja auch als Schauspieler gut, finde ich. Valentin Tatenhorst, ein ganz toller Kinderdarsteller. Das ist eine schwierige Figur, dieser Milan, der ist ein Schnösel irgendwie erstmal nach außen hin, innen unsicher, ängstlich, wirklich liebebedürftig. Und nun reisen die drei ja, wollen wir es gar nicht erklären, wie kompliziert das ist, aber die reisen eben doch nochmal zusammen in Urlaub nach Italien, auch da wieder Regeln, wir schaffen das schon irgendwie. Und jetzt kann man ja sagen, das prognostizierte Chaos ist es auch, aber es ist eben auch eine Chance. Also diese erzwungene Situation im Leben ist es ja manchmal so, bringt dann vielleicht auch Möglichkeiten letztlich für alle drei?
Ja, ja, absolut. Wir werden in eine Situation gebracht, die wir eigentlich unmöglich finden. Und die eben auch sozusagen außer Kontrolle gerät. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen das, was der Film erzählt, ne? Also sozusagen, lasst los, lasst das Kind los, lasst eure Kontrolle los und lasst euch irgendwie auch los.
Also Ordnung in dem Sinne, im echten Sinne, kann ja nur dort entstehen, wo vorher mal Chaos war. Das heißt, du musst dich überhaupt erstmal dem Chaos widmen, um zu sagen, jetzt entsteht in dem Fall vielleicht eine neue Ordnung. Ne? Weil vorher war ja alles so geregelt und alles lief dogmatisch und alles war so richtig. Und das muss halt einmal alles kaputt gehauen werden, damit daraus eine echte, vermeintlich echte oder ja, hoffentlich eine echte, liebevolle neue Ordnung entsteht.
Das Ganze in einem schönen, fairen Ressort, direkt am Meer. Die Sonne strahlt immer, das Meer ist wunderbar blau. Und es ist vielleicht auch da die Voraussetzung dafür, dass es so warm ist, dass alles anders wird, dass man sich anders öffnet, anders umgeht, auch mit den eigenen Sorgen und Nöten. Alles 50-50, der Film von Alireza Golahcan, jetzt im Kino angelaufen mit Moritz Bleibtreu und Laura Tonk. Und David Cross ist ja auch zu sehen, wollen wir nicht vergessen. Axel Stein ist ein schönes Ensemble, also auch mit schönen, liebevollen Nebenfiguren, die man da erleben kann. Und du hast immer jetzt gesprochen, so Laura, von Kontrolle. Das ist wirklich ein Stichwort und es gilt ja nicht nur für sie. Also ich habe heute so das Gefühl, es ist wirklich so ein unglaubliches Kontrollbedürfnis da bei Eltern. Alles lesen, alles wissen. Du hast ja auch unheimlich viel gelesen, deine Figur, und eben nicht loslassen können. Hast du eine Erklärung dafür, warum wir da so absolut perfekt sein wollen?
Ja, sehr schwere Frage, aber ich sehe das genauso wie du. Ich stelle das überall so fest und frage mich auch, was ist das natürlich? Also ich glaube, also sozusagen Kontrolle entsteht aus Hilflosigkeit. Und diese Hilflosigkeit müssen die Eltern ja irgendwie erfahren haben. Irgendwie. Und das ist, und dann finde ich natürlich, es gibt einen unheimlichen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das war doch bei uns früher nicht so. Es gibt einen unheimlichen Anspruch ans Elternsein. und ans, wie man Kinder großzieht. Und da, und ich glaube sozusagen, da kann man eigentlich nur scheitern, weil das, den kann man gar nicht gerecht werden. Das ist ein Fulltime-Job. Und dann gibt's wieder die andere Richtung, die sagt, die Kinder müssen irgendwie im ersten halben Jahr schon in die Krippe oder also ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht, aber ich stelle es auf jeden Fall auch fest.
Es gibt auch, glaube ich, Studien, die das nahelegen. Es hat sicherlich was zu tun, glaube ich, A, mit der Bedeutung der Psychoanalyse der letzten 40, 50 Jahre ganz massiv, also dass man sich überhaupt damit auseinandersetzt, wie funktioniert so eine Psyche überhaupt und wo frühkindliche Schäden, ich meine ganz ehrlich, Laura, das war in unserer Kindheit, waren das glaube ich noch so Wurfbegriffe, das hat so keinen wirklich interessiert, ob da so frühkindliche Schäden, wir reden über, wir sitzen auf dem, ich bin mit meiner Mutter nach Irland gefahren mit einem VW Beetle und da ist doch hinten diese Lücke, diese Kammer hinterm Rücksitz, diese kleine, da habe ich drin geschlafen, davon mal abgesehen, dass meine Mutter 3 Zigaretten alle in der halbe Stunde geraucht hat. Ne? Also das war, ich glaube, da hat sich unheimlich viel verändert. Das ist einfach, wir sind da einfach viel genauer und vielleicht oft auch zu genau. Der Film hat ja da auch einen so einen Gedanken, den ich zum Beispiel unheimlich charmant finde und der natürlich auch gerade in Italien unheimlich gut passt, ist so dieses, du brauchst ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ne? Also was das ja heißt, ist, geh ins Dorf. Der Fischer erklärt dir, wie man Fische fängt. Der Metzger erklärt dir, wie man schlachtet. Der Dings wird dir sagen, wie es so geht. Der Schuhmacher sagt dir, was so ist. Und so lernt das Kind. Nicht, weil ich es erziehe. Und ich glaube, wir haben, also für mich ganz, ist das ganz extrem so in Deutschland, wir haben so ein bisschen in der Erziehung vergessen, dass das auch ein gesellschaftliches Konzept ist. Ich bin zum Beispiel das, was man früher ein Schlüsselkind genannt hat. Meine Mutter war halt sehr früh oft weg und deswegen gab es, ich habe den jetzt nicht um Hals getragen, wie das andere Kinder in der Zeit gemacht haben. Du ja? Bist du noch ein echtes Schlüsselkind? Ich habe ihn in der Hosentasche gehabt. Aber das ist
eine lange, schöne Schnur. Liebe das.
Ja, absolut. Aber was bezeichnet man, das kennst du natürlich auch noch, dass zum Beispiel in meiner Gegend, ich wäre nicht verloren gegangen. Weil jeder mich kannte. Jeder wusste, das ist der Sohn von der Moni. Und wenn ich jetzt irgendwo auf der langen Reihe gestanden hätte, das hätte keine 5 Minuten gedauert und der Gemüsehändler wäre gekommen und hätte gesagt, Moos, was ist los? Mama ist weg, wie war's? Komm her, zack, zack, ich wäre nicht verloren gegangen. Es war eine gesellschaftliche Aufgabe, sich um dieses Kind zu kümmern. Und ich glaube, das ist was immer mehr zumindest in Vergessenheit gerät. Erziehung ist nicht nur Papa und Mama. Das ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Und dem werden wir, glaube ich, in Deutschland immer weniger gerecht.
Jetzt sind wir hier sehr ernsthaft ins Gespräch gekommen. Das ist aber auch das ist ja Absicht des Films. Der wird ja auch immer ernsthafter. Der hat ja am Anfang durchaus so seine klamottenhaften und komödiantischen Züge und wird dann immer ernsthafter, weil er immer tiefer hineingeht, genau in diese Fragen, die wir hier diskutieren. Es gibt eine Gegenwelt, diesen lustigen Campingplatz, wo man eben viel freier lebt als zum Beispiel diesem Ressort. Es gibt auch Gegenfiguren, zum Beispiel die Figur, die Axel Stein spielt, der einen viel besseren Zugang zu seinen Gefühlen hat. Es gibt ja so schon durchaus auch Gegenentwürfe. Also diese Ernsthaftigkeit, die hat sich da wahrscheinlich dann schon auch beim Spielen mal mitgeteilt. Zu verstehen, bei einem Witz, es geht hier schon um höhere Beträge.
Absolut, und ich glaube, das ist tatsächlich Ali Rezas Spezialität, in seinen Filmen sie sozusagen daherkommen zu lassen als eine gelb-blaue Sommerkomödie. Und dann am Ende gibt es nochmal einen unheimlichen Dreh, wie ich finde, das haben seine 2 Filme davor genauso gehabt. Und ich, also sozusagen hat mich beim Drehbuchlesen auch, war ich auch irritiert, ach, jetzt geht's ja nochmal in eine ganz andere Richtung. Umso komödienhafter kann man auch den Anfang machen, weil du weißt, du kannst die ganze Figur, die ich finde, alle Figuren, die er sehr liebevoll erzählt hat, eben wirklich nochmal Platz haben.
Genau so ist es. Das kann man auch toll auf die Arbeit übertragen. Also Ali ist zum Beispiel auch einer, der Komödie wirklich seziert, also wirklich minutiös seziert, ne? Also zum Beispiel diese überlange Szene am Tisch, die es gibt, ne? Wo ich David quasi zum ersten Mal wirklich kennenlerne, ne? Das haben wir geprobt, weißt du noch? Das ist endlos. Und es wirkt, und die Leichtigkeit, die du jetzt siehst, ne? Das ist sowas Woody Allen-isches. Also das ist, du siehst, das kommt rüber als das Leichteste überhaupt und mal ebenso gemacht, aber das ist Gegenteil ist der Fall. Das ist wirklich genauestens gearbeitet. Und der nimmt jede seiner Komödien so ernst wie das bluttriefendste Drama.
David ist also David Cross, haben wir vorhin schon mal kurz erwähnt. Das ist also der Liebhaber, der aber mehr will auch von Malen. Der hat große Pläne. Der kommt dann auch noch mit, was die Sache nicht einfacher macht. Ein Film, ihr habt es gesagt, durchaus mit tiefen, ernsthaften Themen. Aber wir wollen auch nicht vergessen, es ist natürlich eine sommerlich flirrende Komödie. Ein Film, der jetzt schon Sehnsucht macht nach dem Sommer, der jetzt gerade erst zu Ende geht. Herzlichen Dank, schön, dass wir reden konnten. Moritz Bleibtreu und Laura Tonke. Wir sprachen über alles 50-50 jetzt im Kino. Dankeschön.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin Die unbeugsamen Zwei. Guten Morgen, ihr Schönen. Der neue Film von Thorsten Körner. Seit Donnerstag ist dieser Dokumentarfilm in ganz Deutschland, ich betone, das ist ganz wichtig, finde ich, bei diesem Thema, in ganz Deutschland zu sehen. Thorsten Körner begleitet diesen Film, diskutiert mit den Zuschauern und Zuschauerinnen und hat jetzt auch Zeit für ein Gespräch für uns. Grüße dich erstmal ganz herzlich. Hallo, Thorsten.
Hallo, grüß dich.
Thorsten, Die unbeugsamen Eins, sage ich jetzt mal, also der erste Film über Frauen in der bundesdeutschen Politik, war ja auch so ein Überraschungserfolg. Also es hat die Leute, glaube ich, auch den Verleiher sehr gewundert und sehr gefreut, dass der doch im Kino so erfolgreich gelaufen ist. Ist bei Dokumentarfilmen nicht immer so. Gibt es so eine Neugierde, so eine Wachheit erstmal grundsätzlich für diese Themen, also für die Position von Frauen in unserer Gesellschaft, in der Vergangenheit, aber eben auch in der Gegenwart?
Ich denke schon. Wir haben doch in den letzten 10, 15 Jahren gemerkt, dass Frauen über Jahrhunderte, Jahrtausende unsichtbar gemacht worden sind. Das ist so der gesellschaftspolitische Strang. Und dann sind das auch Filme, also der erste Teil und jetzt auch der zweite Teil, die, glaube ich, emotionale Punkte berühren. Und das habe ich bei den Kinovorführungen jetzt gemerkt. Ganz egal, ob man die Filme nun gut findet oder schlecht findet, sie sind sehr emotional. Und das wundert dann doch zum Beispiel beim ersten Teil, da ist da ja relativ, ich will nicht sagen abstrakt um Politik geht, aber es geht um Politik.
Und auch hier geht es ja in diesem neuen Film um Politik, aber noch um viel mehr. Es ist ja ein Blick in den Alltag von Frauen in der DDR hinein. Und zwar ganz genau, ganz differenziert, auf so verschiedenen Ebenen, mit so verschiedenen Frauen auch erzählt. Was war überhaupt für dich die Anregung als Mann aus dem Westen, wollen wir auch mal sagen, als Regisseur? Was hat dich daran so gefesselt, diese Geschichten so genau zu ergründen?
Also das eine war, dass wir schon beim Machen des ersten Teils wollten, wir unbedingt einen Film über Frauen aus der DDR, über Frauen aus dem Osten machen. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich ja auch familiäre Bezüge in den Osten habe. Meine Großmutter kommt aus Leipzig, meine ganze Familie eigentlich kommt aus dem Osten. Meine Mutter ist noch in Leipzig aufgewachsen, geboren, mein älterer Bruder auch noch in Leipzig, sodass ich oft als Kind in der DDR war und meine Oma da besucht habe. Ich bin so mit dem gesamtdeutschen Familienbewusstsein aufgewachsen und dieses Zerrissensein, dieses Geteiltsein der beiden Teile Deutschlands war ein großes Thema meiner Kindheit und Jugend.
Jetzt ist das ein sehr komplexer Film. Also es geht ja um die unterschiedlichsten Lebensbereiche von Frauen in der DDR. Auch im Verlauf der Entwicklung hat sich auch verändert. Nicht 40 Jahre war nicht völlig gleich, aber für mich steht so als besonders spannende Frage im Mittelpunkt und die wird ja viel diskutiert in diesem Film, welche Effekte eine gewissermaßen erzwungene, so würde ich das schon immer nennen, erzwungene Emanzipation, eine beschränkte Emanzipation. Nach oben hin gab es immer weniger Frauen in Leitungspositionen, da waren es dann die Männer. Aber welche Effekte hatte eine solche Politik dann doch auf die Frauen? Also das ist eine sehr widersprüchliche Frage.
Naja, die Gleichberechtigung war einerseits von Staats wegen vorgeschrieben und gewünscht, auch im Verfassungsrang. Und andererseits haben die Frauen durch die vielfachen Belastungen, Doppel- und Dreifachbelastungen, eine ungeheure Stärke und Resilienz in diesen Jahrzehnten erworben. Und das kommt, glaube ich, auch in dem Film deutlich, tritt es zutage, dass die Frauen mit dieser Mehrfachbelastung, also erstmal 8 Stunden arbeiten in der Schicht, 92% der DDR-Frauen waren erwerbstätig, dass sie in der zweiten Schicht dann die Familienarbeit geleistet haben, dass sie in der dritten Schicht eigentlich auch noch sich weiterbilden sollten oder sich weiterbilden wollten. Das sind ja enorme Belastungen und ich glaube, die haben viele, man muss immer differenziert hinschauen, haben viele bewältigt unter großen Mühen. Aber heute, wenn ich mit diesen Frauen spreche und sie treffe, dann strahlen sie das aus, dass sie diese Etappen auch überwunden haben.
Also man merkt übrigens auch sehr deine Nähe zu diesen Frauen, also dass du da auch eine große Neugierde hast, aber auch einen großen Respekt. Mir kam das schon so vor.
Ja, die sind mir natürlich wirklich ans Herz gewachsen, zumal ich wirklich durch den Film auch erst verstanden habe im Rückblick, wer meine Großmutter eigentlich war und unter welchen Bedingungen die gelebt und gelitten hat. Das Interessante ist ja, dass der Film, glaube ich, du hast es am Anfang gesagt, eine Diskussion möglicherweise auslöst. Also meine Mutter beispielsweise, die ist nicht zufrieden mit dem Film, weil sie findet, dass die DDR viel zu gut dabei wegkommt. Andererseits habe ich eine junge Frau, Mitte 30, hat mir vor dem Film geschrieben, dass sie findet, dass ihre Mütter und Großmütter nicht genug gewürdigt und gesehen werden. Also zwischen diesen beiden extremen Gefühlspolen, glaube ich, kann man den Film einordnen. Verbindend ist für beide, glaube ich, dass der Film überhaupt eine starke emotionale Ebene hat.
Aber ich denke, die kommt dadurch zustande, dass du eben so viele, so unterschiedliche Frauen gefunden hast, mit ihnen gesprochen hast. Also es gibt natürlich ganz prominente Frauen, Ulrike Poppe, die Friedensaktivistin, Katrin Sass, die Schauspielerin, aber eben auch die Künstlerin Gabriele Stötzer, die ja im DDR-Gefängnis saß und eine wirklich erschütternde Geschichte erzählt von ihren Erfahrungen im Gefängnis. Also dadurch kommt natürlich ein vielstimmiges Konzert zusammen von unterschiedlichen Meinungen, Ansichten, und es entsteht ein Spektrum, finde ich, von Leben in der DDR.
Das wollte ich, ja, aber ich wollte nicht, also man liest jetzt immer wieder, das sei eine Hommage an die Frauen in der DDR. Das nehme ich gerne entgegen und finde es toll, wenn das so gesehen wird. Aber ich wollte nicht über die Frauen der DDR einen Film machen, weil dann würde ich mich verheben. Und ich wollte nicht einen Film machen über die DDR und die Frauen in ihr. Auch dann würde ich mich verheben. Ich gehe von einzelnen Begegnungen aus, von einzelnen Menschenbegegnungen, von einer einzelnen Persönlichkeit, versuche die zu sehen und stelle dann diese Biografien in einen filmischen Raum, und zwar kontrapunktisch. Da ist dann eben die Bürgermeisterin, die 30 Jahre lang in der DDR Bürgermeisterin war. Da ist aber auch die Frau, die in der DDR im Gefängnis war. Aber ich hetze die nicht aufeinander, sondern ich stelle die gleichberechtigt in einen filmischen Raum. Und das ist mein Ansatz.
Die Bürgermeisterin übrigens ist die Frau Hanke, also die Bürgermeisterin von Potsdam.
Richtig.
Von unserer Stadt. Richtig. Thorsten, noch eine letzte Frage zur Montage, weil ich finde, das ist ein sehr klug montierter Film von Sandra Brandl, wollen wir auch mal nennen, die Editorin macht man viel zu selten, wo du ja ganz viele Elemente zusammenfasst. Also es sind zum einen die Aussagen der Frauen, aber es gibt sehr viele verschiedene erzählerische Elemente, die dann für dieses Gesamtbild sorgen.
Ja, ich finde also einerseits völlig zu Recht, dass wir Sandra Brandl als Editorin nennen, genauso Anne Misselwitz, die Kamera gemacht hat. Das sind ja ganz unterschiedliche Stilmittel, die da zusammenkommen. Und ich habe immer Wundertüten als Kind geliebt. Und der Film sollte so ein bisschen was von einer Wundertüte haben, auch im Hinblick auf so viele DDR-Filme, die wir in den vergangenen Jahrzehnten hatten, die sich immer auf die grauen oder auf die schwarz-weißen Themen gestürzt haben, auf Stasi, Stacheldraht und Mauertote. Ich wollte das nicht verdrängen, das ist ja in dem Film auch drin, aber ich wollte den Zuschauer überraschen mit einer gewissen Pluralität und auch Buntheit und Emotionalität, die man vielleicht so nicht erwartet hätte.
Die Unbeugsamen zwei, Guten Morgen, ihr Schönen. Der Titel spielt natürlich an auf Maxi Wanders berühmtes Buch, in dem sie auch Frauen zum Sprechen brachte. Das tut auch dieser Film jetzt von Thorsten Körner. Eine profunde Grundlage für ehrliche Gespräche über die Vergangenheit und unsere Gegenwart. Ich danke dir, Thorsten.
Sehr gerne, danke.
Radio 1. Nur für Erwachsene.